Kapitel 44 – Fackelträger. Als Frank um 11 Uhr im großen Dienstanzug aus der Kompanie trat, waren alle seine Mitstreiter schon versammelt. Sie waren etwa 15 Mann plus Hauptfeldwebel, darunter der obergefreite Baumann von der EVG NVG, der gleich winkte, als er Frank aus der Kompanie kommen sah und rief: »Lehmann, da bist du ja!« »Sieh da«, rief der Hauptfeldwebel, »Sie sind spät dran. Und nehmen Sie den Helm ab. Bis ich was anderes sage, tragen Sie erstmal das Barett.« Frank nahm den Stahlhelm vom Kopf und setzte das Barett auf. Dabei fiel ihm der Stahlhelm zu Boden, was unter seinen Kameraden einige Heiterkeit erregte. »Wie heißen Sie?« rief der Hauptfeld. »Lehmann.« »Lehmann, so, so«, sagte der Hauptfeld und hakte Franks Namen auf einer Liste ab. »Und werfen Sie Ihren Stahlhelm nicht so auf den Boden. Der ist Eigentum der Bundeswehr. Den sollen Sie vorsichtig behandeln.« »Den Stahlhelm?« »Ja, Sie wissen doch, was ich meine. Okay, Leute, jetzt alle mal herhören, in Linie antreten.« Sie stellten sich vor ihm auf, nur der Busfahrer nicht, der neben seinem Komm 21 stand und sich das alles gelangweilt anschaute. »Sie auch, Ludwig«, brüllte der Hauptfeldwebel ihn an, »bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber.« Ludwig, ein Hauptgefreiter, kam dazu geschlendert. »Hört zu, Männer, ich weiß nicht genau, warum man gerade euch ausgesucht hat für diesen Job. Und ihr denkt vielleicht, das sei jetzt verdammtes Pech oder so. Und das ist es auch, so viel ist mal sicher.« Der Hauptfeldwebel hielt kurz inne. »Aber jetzt sind wir mal hier, und ich will auch nicht lange reden. Das hat ja der Kompaniechef heute Morgen schon getan. Was ich sagen will, ist, dass wir jetzt zusammen da drin hängen und dass wir am besten miteinander klarkommen, wenn einfach alles genau so gemacht wird, wie ich das sage, ohne Gelaber, ohne großes Getue, ohne Widerworte. Ihr haltet einfach die Klappe und macht, was ich euch sage, dann geht das ganz sauber über die Bühne. Und wenn ihr doch mal was sagen wollt oder ein Problem habt, dann sagt ihr es immer schön sofort. Und dann sage ich euch sofort, ob ich euch helfen kann oder nicht. Und dann gibt es kein Gemurre, sondern es wird alles genau so gemacht, wie ich es sage. Habt ihr das verstanden?« Sie nickten alle. »Gut. Gibt es noch Fragen?« Baumann, der neben Frank stand, meldete sich. »Wann sind wir wieder zurück, Hauptfeld?« »Oh«, der Hauptfeld seufzte und schaute auf die Uhr. »Jetzt ist es 1100. Das Gelöbnis ist um 1800. Ich denke mal, so gegen 22:00 dürfen wir wieder hier sein, wenn alles glatt geht.« Das rief Unruhe hervor. Stöhnen, Kopfkratzen, Füße scharren, leises Fluchen. »Was habt ihr denn gedacht?« sagte der Hauptfeldwebel. »Das war doch vorher klar. Und dass mir das gleich klar ist, wir fahren alle zusammen wieder zurück in die Kaserne. Da wird sich umgezogen und dann ist Feierabend. Dass mir da keiner meint, er kann sich vorher einfach in die Büsche schlagen, bloß weil die Veranstaltung vorbei ist oder er in der Nähe wohnt oder was. Ich bin für euch alle verantwortlich, bis wir wieder hier sind. Dass das nur klar ist, Männer. Sonst noch Fragen?« Wieder meldete sich Baumann. »Wenn das erst um 18 Uhr losgeht, warum fahren wir da jetzt schon hin?« »Weil da später Demonstrationen erwartet werden und da wollen wir doch wohl nicht mitten durchfahren, Baumann. Das müssten sogar Sie kapieren. Noch Fragen?« Keiner hatte noch Fragen. Sie stiegen in den Komm 21 und fuhren los. Baumann setzte sich neben Frank und redete. Frank hörte mit einem halben Ohr zu, während der Wagen die Kaserne verließ und in Richtung Weserstadion fuhr. »Jedenfalls«, sagte Baumann, »ist wenigstens nicht Freitag. Wenn Freitag wäre, dann wäre das ganze Wochenende versaut, weil es total verkürzt wäre. Ich meine, wenn man Freitagabend erst um 10 aus der Kaserne kommt, dann ist es doch kein Wochenende mehr. Mal ehrlich, so gesehen ist es doch ein Glück, dass heute Donnerstag ist. Am Freitag wäre ich jetzt echt sauer. Außerdem möchte ich gerne mal wissen, wieso die mich eingeteilt haben und nicht Sowenski. Wenn einer von EVG, NVG keine Ahnung hat, dann ja wohl Sowenski. Außerdem bin ich schon länger dabei. Die älteren Soldaten sollten sowas nicht machen. Hast du mal gesehen, dass sie überhaupt so viele Zeitsoldaten eingeteilt haben? Das sind ja fast alles Zeitsoldaten, das sind ja alles totale Tagekisten. Das sind ja überhaupt keine W-15er, obwohl, du bist ja da, Lehmann. Aber du bist ja trotzdem eine Kiste. Wundert mich jetzt irgendwie. Guck mal, da drüben, das ist Illitsch. Kennst du den?« »Nein«, sagte Frank, der sich unterdessen still darüber wunderte, wie anders es war, wenn man die sonst so vertrauten Straßen zwischen der Fahr und dem Weserstadion durch die Scheiben eines Komm 21 sah, mit einem Stahlhelm auf dem Schoß und einem großen Dienstanzug. Es war gespenstisch. Jetzt gerade fuhren sie am Schulzentrum an der Julius-Brecht-Allee vorbei. Er hatte einmal ein Mädchen gekannt, das dort zur Schule gegangen war. Das konnte er sich jetzt in einem Bundeswehrbus mit 21 Sitzplätzen sitzend gar nicht mehr vorstellen. Wenn man nicht frei ist, sieht alles ganz anders aus, dachte er, irgendwie eingefärbt oder wie unter Wasser. »Den kennst du nicht«, sagte Baumann. »Nein, der ist beim Stab, der ist auch Z2 und da hinten die HGs alle, die auch.« »Ja, ja«, sagte Frank, um Baumann nicht vor den Kopf zu stoßen. Draußen glitt wie im Film die Stadt vorbei und Frank bemühte sich, nicht zu verpassen. Ins Weserstadion, dachte er, während sie unter der Eisenbahnbrücke hindurchfuhren und linker Hand das Gebäude mit den rätselhaften Buchstaben UNH passierten. Ilitsch, den kennt man doch. Der ist bei den Ersatzteilen, glaube ich. Keine Ahnung. Jemals hat er eben noch seine Reservistenkordel abnehmen müssen. Der Hauptfeld hat gesagt, das geht nicht, dass er die heute trägt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber eigentlich ist Hildebrand ein ganz okayer Typ. Ich finde den ganz gut. Bei dem waren wir mal beim Sport unterwegs. Das war, sie bogen in die Georg-Bitter-Straße ein. Und an deren Ende stießen sie auf den Osterdeich, wo sie eine Polizeisperre passierten und den Deich hinunterfuhren zwischen die Sportplätze der Pauliner Marsch, durch die hindurch sie sich dem Weserstadion näherten. Hier standen schon viele olivgrüne Busse und Lastwagen und Mannschaftswagen der Polizei und es war ein Gewimmel von Soldaten, Ordnern, Polizisten, Feldjägern und dergleichen mehr. Irgendwann letztes Jahr, da ging es um das bronzene Sportabzeichen, weiß ich noch genau, da hat er, glaube ich, den Weitsprung gemacht. Ich meine, der hat da gestanden und gemessen und so. Oder war es, nein, warte mal, 100-Meter-Lauf, mein Gott, guck dir das mal an, die ganzen Bullen, hier ist ja was los, alter Schwede, ich war ja schon mal da auf dem Sportplatz, da habe ich als Kind mal irgendwas gemacht, ich glaube, das war hier, das war von der Neustadt aus, sicher, sicher, sagte Frank und schaute dabei aus dem Fenster. Der Bus wurde immer langsamer und steckte schließlich fest. Ludwig, der Fahrer, öffnete sein Fenster und diskutierte lang und breit mit einem Polizisten, dann unternahm er fluchend ein längeres und sehr kompliziertes Wendemanöver, um schließlich wieder oben auf dem Osterdeich zu landen, der, soweit das Auge reichte, für den allgemeinen Verkehr gesperrt war. Dort fuhr er noch ein kurzes Stück und stellte den Bus dann ab. »So«, rief er in den Bus, »das war's. Hier bleibt die Karre stehen. Alles aussteigen.« Alle standen auf. »Moment«, rief der Hauptfeldwebel, »wo bin ich hier eigentlich? Spinnen hier jetzt alle oder was? Seit wann bestimmen Sie, Ludwig, wann hier ausgestiegen wird? Seit wann geben Sie die Befehle hier, Sie Pfeife?« »Weiter kann ich nicht fahren. Das ist uninteressant, Ludwig. Ich rede ja nicht über Ihre Fahrkünste. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Aber wann ausgestiegen wird, das sage ich und sonst keiner. Haben Sie das kapiert?« »Ich meine ja nur, haben Sie das kapiert, Ludwig?« »Ja. Wie heißt das?« »Ja, Herr Hauptfeld. Dann ist ja gut.« Der Hauptfeldwebel, der bis jetzt immer noch im Sitzen gesprochen hatte, stand auf. »Und jetzt steigen alle aus. Draußen vom Bus in Linie antreten. Und dass ihr mir keine Schande macht, Männer.« Sie stiegen aus dem Bus und der Hauptfeld rief dazu, »Hopp, hopp, hopp, beeilt euch mal, ihr Gurken, ich mach euch Beine!« Aber das brachte nichts. Draußen stellten sie sich auf und dann marschierten sie auf das Weserstadion zu, wobei der Hauptfeld sie ab und zu anhalten ließ, um nach dem Weg zu fragen. Aber alle, die er fragte, Polizisten wie auch Feldjäger, die hier in Massen herumstanden, zuckten mit den Schultern. Als sie am Weserstadion ankamen, marschierten sie eine Weile daran entlang, bis der Hauptfeldwebel sie anhalten ließ und eine kleine Ansprache hielt. »Hört zu, Männer«, sagte er, und er sprach überraschend leise. »Ich kenne mich hier nicht so gut aus, und es wird jetzt eine Weile dauern, bis wir dahin gekommen sind, wo wir hin müssen. Deshalb würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt mit der Marschiererei aufhören und schön gesittet und wie eine Gruppe erwachsener Menschen zusammenbleiben, weitergehen und rausfinden, wo hier die Räume 27E1376 und 28E1376 sind, denn da müssen wir hin. Noch Fragen?« »Wie heißen die Räume nochmal?« rief Baumann. »Ich habe das nicht so gut verstanden.« Der Hauptfeld wiederholte es. »Das kenne ich«, sagte Baumann. »Ich war hier schon oft. Hier haben die einzelnen Blöcke Buchstaben. Das muss in Block E sein.« »Ja«, sagte der Hauptfeld, »da stehen wir ja jetzt auch vor. Danke, Baumann, vielen Dank.« »Kein Problem«, sagte Baumann, »gern geschehen.« »Ist lieb von Ihnen, Baumann. Ich bin froh, dass Sie dabei sind.« »Ich auch, Herr Hauptfeld«, sagte Baumann. »Können wir jetzt weiter, Baumann?« »Klar, Herr Hauptfeld, dann ist ja gut.« Sie gingen in das Stadion hinein. Baumann hielt sich immer dicht an Frank und redete auf ihn ein, während sie durch irgendwelche Gänge im Inneren des Stadions irrten, auf der Suche nach den Räumen 27E1376 und 28E1376. »Ich kenne einen, der liest jeden Montag den Kicker«, sagte Baumann, »ehrlich, jeden Montag, und der hat eine Dauerkarte für Werder. Der ist vielleicht sauer, dass sie in der zweiten Liga sind, das kannst du dir gar nicht vorstellen, und er kennt alle Ergebnisse, bis runter in die vierte Liga. Welche ist das nochmal? Ist ja auch egal. Jemals hat der gesagt, dass das Weserstadion, ich kenne auch einen, der sehr auf Werder steht«, sagte Frank, »der heißt Harry.« »Echt? Das ist ja interessant. Die würden sich sicher gut verstehen. Jedenfalls, das würde ich bestreiten, dass sie sich gut verstehen würden«, sagte Frank. Er wusste nicht genau, warum er das sagte. Es war nur so, dass er von Baumann langsam die Schnauze voll hatte. Sie waren erst eine Dreiviertelstunde unterwegs. Sie waren noch nicht einmal in den Räumen 27E1376 und 28E1376 angekommen. Und Baumann hatte ihn schon geschafft. Dabei hatten sie noch schätzungsweise 10 gemeinsame Stunden vor sich. Baumann ist eine Naturgewalt, dachte er, genau wie Harry. Und er überlegte fieberhaft, wie man es erreichen konnte, dass Baumann in 27E1376 und er, Frank, in 28E1376 untergebracht werden könnte. »Wieso, wenn die sich beide gut auf Werder einigen können und so, dann wüsste ich eigentlich nicht, lass gut sein, Baumann.« »Hä? Egal. Verstehe ich jetzt nicht. Ist egal, Baumann. Ich hätte nicht davon anfangen sollen.« »Hm.« Baumann schwieg für einige Sekunden. Es hatte fast den Anschein, als dachte er nach. Dann hielt der Frank den durch die Faust gesteckten Daumen der linken Hand unter die Nase und hob zugleich die rechte Hand. Sprechen Sie in dieses Mikrofon, solange diese rote Lampe leuchtet, sagte er. Onko, sagte Frank. Sie liefen noch eine Zeit lang weiter, bis der Hauptfeld irgendwann anhielt und hier rief. Er zeigte auf ein Plastikschild an einer Tür. 27E1376, rief er. Dann prüfte er die Klinke. Der Raum 27E1376 öffnete sich. Hier gehen die ersten 8 rein, rief er und wedelte mit der Hand 8 Männer in den Raum. Da bleiben Sie drin, bis Sie wieder von mir hören. Und wehe, eine haut ab. Und die anderen 1 weiter. Wie von Frank befürchtet, ging Baumann mit ihm zusammen in den Raum 28E1376. Es war ein recht kleiner Raum mit einem Tisch in der Mitte und einigen Stapeln Stühle an der Wand. Da ist auch ein Klo, sagte der Hauptfeld und zeigte auf eine graue Tür. Dann zählte er die Stühle durch. Alles da, na das klappt ja. Ich komme bald wieder. Ihr bleibt hier, Männer, bis ich euch was anderes sage. Damit verschwand er. Frank nahm sich einen Stuhl vom Stapel und setzte sich an den Tisch. Die anderen taten es ihm nach. Baumann setzte sich neben ihn. Das wird dauern, sagte Baumann. Das wird dauern. Ja, sagte Frank und zog die Historien des Herodot aus der Innentasche seiner Uniformjacke und schlug sie auf. Was ist denn das? Sagte Baumann. Was liest du denn da? Nix, sagte Frank und steckte es wieder ein. Das wird dauern. Sag ich ja, sagte Baumann zufrieden und bot Frank eine Zigarette an. 2 Stunden später saßen sie immer noch da. Die anderen schliefen mit dem Kopf auf dem Tisch, nur Frank und Baumann nicht, denn Baumann hatte viel zu erzählen. Der Hauptfeldwebel war noch nicht wieder aufgetaucht und Frank erinnerte das alles an den Kameraden, der einige Wochen zuvor durch alle Zeitungen gegeistert war, weil man ihn bei einem Manöver bei der Bewachung einer Brücke vergessen hatte, woraufhin er eine Woche dort ausgeharrt hatte, von den Bewohnern eines Dorfes in der Nähe mit Essen und Trinken versorgt. Die ganze Welt hatte darüber gelacht, aber Frank begann langsam zu verstehen, in welchem Dilemma sich der Mann befunden hatte. Jedenfalls war ich hinten drin, sagte Baumann gerade, und Sowenski vorne. Dabei hätte ich gar nicht hinten drin sein dürfen. Ist ja nicht erlaubt, wenn Ladung drin ist. Und dann klopfe ich an die Wand zur Fahrerkabine und klopf und klopf. Und Sowenski, sag mal, Baumann, sagte Frank, hast du eigentlich auch Hunger? Ist der Papst katholisch? Haha, klar, Roman, klar habe ich Hunger. Wie lange sind wir jetzt hier? Fast 2 Stunden, mischte sich Rückert von der Munitionsgruppe ein. Er stand auf und ging in das kleine Klo. Dort drehte er an einem spucknapfgroßen Waschbecken das Wasser auf und trank davon. »Fast 2 Stunden«, wiederholte er. »Vielleicht sollte man mal nach dem Hauptfeld gucken«, schlug Frank vor. »Wo willst du denn da gucken?«, sagte Baumann. Einer der anderen wachte auf, er schaute hoch und legte den Kopf wieder zurück auf den Tisch. »Halte doch mal die Schnauze, ihr Schnüffel«, sagte er. »Weiß ich nicht. Nebenan«, sagte Frank. »Erst mal nebenan.« »Und dann?« »Dann mal fragen, wann es hier was zu essen gibt«, sagte Frank. »Hm«, sagte Baumann, »das ist riskant.« Rückert zuckte mit den Schultern. »Ich hab keinen Hunger«, sagte er lustlos. Frank stand auf und öffnete die Tür zum Gang. Da draußen liefen viele Leute hin und her, Polizisten, Soldaten, Sanitäter, Zivilisten, es war einiges los. Er ging hinaus, schloss die Tür von Raum 28E1376 und ging zu Raum 27E1376 hinüber und öffnete vorsichtig dessen Tür eine Spaltbreit. Auch hier war die Luft dick vom Qualm der Zigaretten und auch hier lagen einige Kameraden mit dem Kopf auf dem Tisch. Andere allerdings hatten sich zu einem Kartenspiel zusammengefunden. Es waren lauter Hauptgefreite, darunter Ludwig, der Fahrer und der Mann, den Baumann Illitsch genannt hatte. Die Zeitsoldaten sind eben Profis, dachte Frank, bis auf Baumann. »Was willst du, Schnüffel?«, sagte Ludwig unfreundlich. »Wo ist der Hauptfeld?« »Was weiß ich? Was willst du denn von dem? Was geht's dich an, Arschloch? Willst du was auf die Fresse? Versuch's doch, du Fettsack!« Frank schloss die Tür, als er sich umdrehte, um zu Raum 28E1376 zurückzugehen, stand der Hauptfeld vor ihm. »Was machen Sie denn hier draußen?«, fragte er freundlich, und Frank konnte seine Fahne riechen. Er machte einen gut gelaunten Eindruck, eben wie jemand, der gerade ein paar alte Kumpels getroffen und mit ihnen einen genommen hatte. »Ich habe Sie gesucht«, sagte Frank. »Was wollen Sie denn? Wir sind ja schon 2 Stunden da drin.« »Na und? Wollen Sie vielleicht lieber draußen stehen? Da ist es kalt, da wird ein rauer Wind. Wir haben es extra organisiert, dass Sie einen eigenen Raum haben. So ist das nämlich.« Der Hauptfeld lachte dröhnend und klopfte Frank auf die Schulter. »Seien Sie froh!« »Es ist ja nur, weil ich Hunger habe. Ich meine, wir sind um 11 Uhr los, das war vor über 2 Stunden, also ist das jetzt wohl dann 1. Dann ist doch eigentlich so lange Mittag.« »Ach so«, unterbrach ihn der Hauptfeld und kraute sich den Bart. »Da ist natürlich was dran. Wie heißen Sie nochmal?« »Lehmann.« »Gut, Lehmann, gehen Sie zurück in Ihren Aufenthaltsraum. Ich guck mal nach, ob ich was zu essen finde. Das dauert sowieso noch, bis das hier losgeht.« Der Hauptfeld stiefelte entschlossenen Schrittes davon. Frank ging zurück in seinen Raum. Dort erzählte gerade Baumann Rückert eine Geschichte. »Jedenfalls wollte ich es natürlich nicht, aber der Oberfeld, der wusste natürlich genau, wo der Hase langläuft. Also hat der gleich zu mir gesagt, »Hallo Lehmann, hast du den Hauptfeld gefunden?« »Ja, er will mal gucken, ob es was gibt.« »Rückert hat gerade erzählt, dass sie im Schrank von der Moon-Gruppe noch 200 Gramm Dynamit rumliegen haben. TNT. verbesserte ihn Rückert. »Das musst du dir mal vorstellen, Lehmann. Hast du sowas schon mal gehört?« »Na ja«, wandte er sich wieder Rückert zu. »Jedenfalls habe ich zu unserem Oberfeld gesagt, dass man auch gucken könnte, ob man die Kochgeschirre und die Essbestecke nicht zusammen unter derselben Nummer...« Frank setzte sich an den Tisch und war froh, dass Baumann einen anderen Gesprächspartner gefunden hatte. Und damit das so blieb, legte er den Kopf auf die Tischplatte und tat, als würde auch er schlafen. Etwa eine Stunde später kam der Hauptfeld herein. »Sitzen bleiben«, sagte er, obwohl niemand Anstalten gemacht hatte, aufzustehen. Und er sagte es gemütlich und jovial, fast ein bisschen schwerfällig, wenn nicht gar vernuschelt, wie Frank fand, der es im Halbschlaf hörte. Er blickte auf und sah den Hauptfeldwebel mit zwei Plastiktüten in der Hand, von denen er eine auf den Tisch stellte. »Mit der Verpflegung ist irgendwas schiefgegangen«, sagte er in schepperndem Tonfall. Sein Gesicht war gerötet und er atmete schwer. »Die haben hier irgendwie keine verdammte Verpflegung. Ich habe euch ein bisschen was zu essen besorgt. Auf eigene Rechnung, Männer.« Damit verschwand er wieder. Baumann nahm die Plastiktüte und sah hinein. »Mann, schau dir das an«, sagte er und hielt einen Maßriegel hoch. »Nur das hier und Trez, verdammte Scheiße.« Er hielt eine Tüte Trez hoch und Kartoffelchips. Diesen Moment nutzte Rückert, um den Kopf auf den Tisch zu legen und zu schlafen oder jedenfalls so zu tun. »Was ist denn mit Rückert?«, sagte Baumann. »Hat er keinen Hunger? Und die anderen? Sollen wir die aufwecken?« »Weiß nicht«, sagte Frank. »Lieber nicht. Naja, vielleicht Rückert. Vielleicht sollte man Rückert aufwecken.« »Schläft er denn?« »Keine Ahnung«, sagte Frank und nahm einen Maßriegel und eine Tüte Trez und aß beides auf. Baumann tat das Gleiche, doch er redete dabei weiter. »Jemals habe ich gleich gesagt, dass der Major mal lieber aufpassen sollte, dass er keinen Ärger kriegt. Ich meine, alles gut und schön mit dem TNT von Rückert da. Das ist nicht mein TNT«, klang es gedämpft von Rückert herüber, der sich nicht die Mühe machte, auch nur den Kopf zu heben. »Ist ja egal. Jemals habe ich gestern mit dem Spieß geredet und der hat gesagt, dass...« Frank fragte sich, was wohl Martin Klapp oder Ralf Müller oder irgendwelche ihrer Genossen oder Ex-Genossen dabei denken würden, wenn sie sehen könnten, welches Bild der bewaffnete Arm der Bourgeoisie in diesem Moment abgab. Dann rüttelte er Rückert am Arm. »Hey, Rückert, wach mal auf!« »Was gibt's denn?« »Essen.« »Was denn?« »Das hier«, sagte Baumann und hob die Tüte. »Ich hab ja immer gesagt, heute Morgen noch. Die sollen uns was mitgeben, hab ich gesagt. Epa meinetwegen. Was weiß ich denn? Das könnte man sich wenigstens warm machen. Wie willst du das denn warm machen, ohne Essgeschirr und ohne Essbeatkocher? Und selbst wenn du das hast, wie willst du denn hier drin den Essbeatkocher benutzen? Das ist doch garantiert gar nicht erlaubt«, stieg Rückert darauf ein. Und Frank legte schnell wieder den Kopf auf den Tisch. Zwei Stunden später tauchte der Hauptfeldwebel wieder auf. Er öffnete die Tür mit dem Fuß und zwar so schwungvoll, dass sie gegen die Wand krachte, und dann stand er im Türrahmen und schwankte ziemlich und war über und über mit EPA-Schachteln beladen. »Hier, Männer, nehmt euch, es ist reichlich da«, dröhnte er. »Aber dass mir keiner hier drin den S-Beat-Kocher anmacht, obwohl, ich kenne euch, den hat ja sowieso keiner dabei.« »Wir sind im großen Dienstanzug, Hauptfeld«, sagte Baumann, »da hat man doch keinen S-Beat-Kocher.« »Reden Sie nicht, Baumann. Ein Speedkocher hat man immer am Mann. Man weiß nie«, sagte der Hauptfeld, während Rückert und Wolter, ein Mann aus dem Ersatzteillager, der bis vor kurzem nur geschlafen hatte, ihn nach und nach von seinen Schachteln befreiten. »Nicht alle nehmen, Männer. Die nebenan wollen auch noch was.« »Hauptfeld, wann geht's denn los?« »Was weiß ich denn? Um 6 oder was?« »Das ist ja noch über eine Stunde. Seien Sie froh, wenn das überhaupt losgeht. Sie haben ja keine Ahnung, was da draußen los ist.« »Was ist denn da draußen los, Hauptfeld? Fragen Sie lieber nicht, Baumann. Fragen Sie lieber nicht.« Der Hauptfeld ging mit den restlichen Schachteln wieder hinaus. »Machen Sie mal die Tür hinter mir zu, Rückert.« Rückert machte die Tür hinter ihm zu. Dann aßen sie kalte Spaghetti mit Schinken und Ei, Hartkekse, Schokolade und Schwarzbrot. Dazu erzählte ihnen Baumann noch ein paar Geschichten aus der EVG-NVG. Noch einmal 1,5 Stunden später, Frank rauchte gerade die erste Zigarette seit seinem morgendlichen Arztbesuch und ihm war ziemlich schwindelig, kam der Hauptfeldwebel wieder, dieser mit einem großen Bündel Fackeln unter dem Arm. »Hier, Männer«, sagte er, »jeder eine.« Sie nahmen jeder eine Fackel von ihm. »Gleich geht's los. Und am besten, ihr setzt schon mal den Stahlhelm auf, Männer. Das geht gleich los. Das geht aber sowas von los gleich.« Mit schwerer Schlagseite ging der Hauptfeldwebel nach nebenan weiter. »Endlich geht's los. Dann ist auch bald Feierabend«, sagte Baumann, als er sich seinen Stahlhelm aufsetzte. Eine Stunde später saßen sie immer noch dort. Die Stahlhelme hatten sie mittlerweile wieder abgesetzt und die Fackeln aus der Hand gelegt. »Was sollen wir eigentlich da machen?«, sagte Rückert. »Fackeln tragen«, sagte Wolter. »Ach so«, sagte Rückert, »ich hab mich schon gewundert.« »Jetzt aber schnell«, brüllte der Hauptfeld, als er das nächste Mal kam. »Alle raus, draußen antreten!« Sie drängelten sich durch die Tür und trafen draußen in dem weiten Gang auf die Kameraden vom anderen Raum, mit denen sie sich zusammen irgendwie aufstellten. »Alle mir nach«, sagte der Hauptfeld und schwankte, ohne sich umzusehen, voran. Er bog um eine Ecke, öffnete eine Tür und führte sie in einen Gang, an dessen Ende schon das Stadion auf sie wartete, und Frank sah ihm näher kommen, dass es draußen schon dunkel war und sie das Flutlicht angemacht hatten. »Weiter, weiter, die warten doch schon alle«, rief der Hauptfeldwebel und verfiel in einen leichten Trab, und seine Männer trabten mit, bis er am Eingang des Stadions anhielt. »So, Männer«, rief er, »jetzt äußerste Disziplin. Ihr geht jetzt einfach ohne große Fisimatenten in einer Reihe hinter mir her, und ich weise euch eure Plätze zu und absolute Ruhe dabei.« Sie betraten das Stadion. Es regnete ein feiner Sprühregen auf sie hinab, und oben, in den Masten der Flutlichtanlage, konnte man den Wind heulen hören. Das musste ein ziemlicher Sturm sein, es war ein permanentes Geheule und Geknatter. Auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions war die Tribüne überdacht. Dort saß Publikum, die nicht überdachten Ränge waren menschenleer. Zum Publikum hin waren die Rekruten in drei Blöcken auf dem Fußballfeld aufgestellt. Außerdem gab es dort noch einen Spielmannszug und eine überdachte Rednertribüne und ein Flaggenmast und ähnliches Zeug. Und Frank und seine Kameraden kamen nun von hinten dazu und der Hauptfeldwebel wies sie auf ihre Plätze. Frank wurde hinter den mittleren Block der Rekruten gestellt. Viel sehen konnte er dort nicht. Nach einiger Zeit kam der Hauptfeldwebel mit einer brennenden Fackel vorbei und gab ihnen Feuer. So stand Frank dann die nächsten anderthalb Stunden dort herum, mit der brennenden Fackel in der Hand, die im Nieselregen, der weder stärker noch schwächer wurde, leise zischte, und weiter vorne lief ein Programm aus Ansprachen und Musik und wieder Ansprachen ab, von dem er wenig verstand, denn dort, wo man ihn hingestellt hatte, kam nur wenig davon an, es war alles auf das Publikum unter der überdachten Tribüne gerichtet, und was er verstand, klang bitter und verbissen, es war mehr der Ton als der Inhalt, der ihn erreichte. Und das Heulen des Windes wurde lauter, es war ein komisches Heulen, und es dauerte lange, bis er begriff, dass es gar nicht das Heulen des Windes war, das er da hörte, sondern vielmehr Polizei- oder Feuerwehrsirenen, die in der Ferne, außerhalb des Stadions, ihr Lied sangen, sehr leise zwar und im Einzelnen kaum wahrnehmbar, in ihrer Vielzahl aber beunruhigend dicht im Klang, so dicht, dass ihre einzelnen Melodien nicht mehr zu erkennen waren. Es ist ein Cluster, dachte Frank, sich eines längst vergessen geglaubten Begriffs aus dem Musikunterricht erinnernd, und irgendwann stiegen neben dem Stadion auch noch Leuchtkugeln auf, und man hörte Fetzen von Megafonansprachen und Geschrei, die sich in das Lied der Sirenen hineinmischten, aber alles nur ganz leise, es war wie ein Hintergrundrauschen, wie die beunruhigende Mahnung, dass da draußen, jenseits des Stadions, noch ein ganz anderes Programm lief als das hier drin, wo man nach langer Zeit endlich mit den Ansprachen fertig wurde und zur Sache kam. Die Rekruten wurden mit Befehlen eingedeckt, standen still und murmelten die Gelöbnisformel. Dann gab es Musik, dann wieder Lautsprecher durchsagen, Kommandos, das zog sich hin. Und die ganze Zeit lief dazu jener andere Sound mit, der Frank sagte, dass seine Freunde und ihre Genossen dort draußen irgendwo am Werk waren, beziehungsweise Ex-Freunde und Ex-Genossen, wie er dachte, als er dort stand und nichts mitkriegte. Es wird langsam alles Ex, dachte er. Nicht nur die Freunde und deren Genossen, auch Ex-Wohnung, Ex-Kompanie, vielleicht sogar Ex-Freundin, dachte er. Obwohl das vielleicht gerade nicht, dachte er, dazu hätte sie erst einmal eine Freundin sein müssen. Ex-Kriegsdienstverweigerer ist man auch schon, dachte er, irgendwann ist alles Ex, und was bleibt dann noch, fragte er sich, aber er wusste keine Antwort und wollte in diesem Moment auch keine. Wegen ihm konnten sie jetzt noch stundenlang mit diesem Quatsch weitermachen. Er glitt hinüber in eine eigenartige Stimmung, fühlte sich leicht und leer, wie in einer Zwischenwelt, einer unwirklichen, flutlicht beleuchteten Zone mit seltsamen Farben und Tönen, in der es keine Zeit gab und wo ihn der Rest der Welt nichts mehr anging. Dieses Gefühl half ihm über die Zeit. Er versank so vollständig in Trance, dass er nicht einmal registrierte, wie ihm irgendwann die Fackel ausging. Erst als der Hauptfeldwebel mit einer neuen kam, sie ihm brennend in die Hand drückte und besorgt fragte, ob alles mit ihm in Ordnung sei, reagierte er mit einem wortlosen Nicken. Und kurz darauf war die Sache vorbei. Die Rekruten marschierten ab und der Hauptfeldwebel machte wieder die Runde, diesmal mit einem Eimer Wasser, in dem Frank seine Fackel löschen konnte. Dann sammelte der Hauptfeld sie alle in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und ging mit ihnen zurück zu ihren Räumen. »So, Männer«, sagte er ernst, und wie es Frank schien, plötzlich auch wieder nüchtern, »hier wartet ihr erstmal wieder. Wir können noch nicht abrücken. Das muss der Reihe nach gehen. Außerdem ist da draußen einiges los, Mann, oh Mann.« »Was denn?« rief Baumann. »Was ist denn los, Hauptfeld?« »Krawall, Baumann, Krawall, das ist los«, sagte der Hauptfeldwebel, und es klang bitter. »Die hauen sich da draußen die Schädel ein, Baumann. Die müssen das erst alles geräumt haben. Vorher geht das für uns nicht weiter.« Sie gingen wieder in ihre Räume und warteten eine Stunde und dann noch eine, saßen müde und reglos auf ihren Stühlen und sagten gar nichts mehr. Dann endlich kam der Hauptfeld und gab den ersehnten Befehl zum Abmarsch mit den Worten, »Auf geht's! Lass uns bloß sehen, dass wir hier rauskommen, Männer!« »Hauptfeld«, rief Baumann, »was wollen Sie denn jetzt schon wieder, Baumann? Sollen wir Barett tragen oder Stahlhelm?« »Tja«, sagte der Hauptfeldwebel, »tja«, er schaute ratlos in die Runde, »wenn man das wüsste.« »Ich würde bis auf Weiteres mal sagen«, er machte noch eine Pause, »naja, ich würde sagen, Stahlhelm.«